begeben sie sich zu den letzten Ausstellungstafeln. Sie sind leer, ebenso wie die Tafeln am Beginn der Ausstellung. Sie stehen für diejenigen Opfer, die vor 1990 und nach 2005 aufgrund von rechter Gewalt ums Leben kamen. Einer von ihnen ist der 55-jährige Bernd Köhler aus Templin. Er war arbeitslos und hatte Alkoholprobleme. Am 21. Juli 2008 wurde er von zwei jungen Männern, die der rechtsextremen Szene in Brandenburg angehörten, erschlagen. Sozial schwache Menschen, vor allem Obdachlose, werden häufig von Rechten angegriffen. Unter den 136 Todesopfern rechter Gewalt hier in der Ausstellung sind 19 Obdachlose.
Templin gilt als die Perle der Uckermark und zählt zu den meistbesuchten Tourismusregionen im Norden Brandenburgs. Dass auch in diesem idyllischen 17.000 Einwohnerstädtchen seit Jahren eine gewaltbereite rechtsextreme Szene aktiv ist, war und ist eigentlich bekannt. Das Treiben der Rechten vor Ort wurde jedoch hingenommen bzw. mehr oder weniger stillschweigend geduldet. Die grausame Ermordung von Bernd Köhler am 21. Juli 2008 durch zwei rechtsextreme Jugendliche, die wegen schwerer Körperverletzung und Brandstiftung vorbestraft waren, rüttelte einige Templiner auf und bewegte sie dazu, öffentlich Farbe zu bekennen gegen die Rechten in dieser Stadt. Ob und wie lange an die Ermordung von Bernd Köhler in Templin erinnert wird, bleibt abzuwarten. An den Kosten für seine Beerdigung hat sich die Stadt offenbar nicht beteiligt. Bernd Köhler wurde, verarmt, wie er in den letzten Jahren gelebt hatte, in einem Gemeinschaftsgrab bestattet. Den Templinern war Bernd Köhler bekannt als einer, der nach persönlichen Tragödien heftig abgestürzt war und am Rande der städtischen Idylle lebte. Vor Jahren war seine Ehe gescheitert, seine Frau und seine beiden Töchter lebten von ihm getrennt im Nachbarort. Seitdem hatte er nicht mehr richtig Fuß gefasst. Er wurde arbeitslos, verlor seine Wohnung und begann zu trinken. Der Stippi, so kannte man ihn in der Stadt. Bernd Köhler kam aus einer großen Familie mit 7 Geschwistern. Sein Vater war Böttcher am Ort, hat also Boote und Fässer hergestellt. Der Betrieb ging nach der Wende ein. Der Schuppen, der übrig blieb, wurde Bernd Köhler vermacht. Dieser Schuppen, ohne Wasser, ohne Strom, war sein letzter Rückzugsort, wenn er nicht auf der Straße oder im Obdachlosenheim schlief. Hier wurde er in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli ermordet. Am Montag, den 21. Juli 2008, ist Bernd Köhler am Nachmittag mit seinem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs. Er trifft auf den ebenfalls arbeitslosen 21-jährigen Christian W. Der Rechtsextreme ist wegen seiner Reizbarkeit bekannt. Er steht wegen schwerer Körperverletzung unter Bewährung. Gemeinsam ziehen sie zum Obdachlosenheim der Stadt namens Rettungsinsel. Dort wird mit anderen getrunken, bis der Heimleiter sie gegen 21 Uhr auffordert zu gehen. Zurück auf dem Templiner Marktplatz treffen die beiden auf den 18-jährigen Sven P., dessen T-Shirt mit dem Bild des Hitler-Stellvertreters und Neonazi-Idols Rudolf Hess geschmückt ist. Gemeinsam trinken sie auf dem Marktplatz weiter. Unverhohlen schreit Sven P. sein Sieg Heil über den Platz. Um 22 Uhr soll dann gemeinsam losgezogen werden. Der erste Konflikt bricht auf. Bernd Köhler will sich auf sein Fahrrad schwingen, was den beiden Rechten nicht passt. Er soll laufen, so wie sie. Einer der beiden tritt das erste Mal zu. Wenig später stolpert Bernd Köhler über einen Bordstein und stürzt zu Boden. Jetzt setzen erniedrigende Beschimpfungen ein. Ein Passant kommt hinzu und will Bernd Köhler aufhelfen. Doch Christian W. schickt ihn weg und zieht Bernd Köhler selbst wieder in die Senkrechte. Gemeinsam gehen die drei in den alten Schuppen von Bernd Köhler. Dieser ist mittlerweile so betrunken, dass er kaum mehr gehen kann. Im Schuppen beschließen die beiden Rechten, in einen 10 Kilometer entfernten Nachbarort weiterzuziehen. Und sie beschließen, dass Bernd Köhler mitkommen soll. Doch Bernd Köhler kann nicht mehr und will nicht mehr. Nach dieser Befehlsverweigerung beginnt hinter der geschlossenen Tür des Schuppens der Gewaltexzess. In den frühen Morgenstunden, gegen 4.30 Uhr, betritt ein Kumpel von Bernd Köhler den Schuppen. Er sucht nach Pfandflaschen und da die Tür offen steht, geht er hinein. Er entdeckt den grauenvoll zugerichteten Bernd Köhler, der bereits tot ist. Zertreten ist sein gesamter Kopf. Auf seinem toten Körper liegen angekohlte Plastikflaschen. Die Täter haben versucht, ihn anzuzünden. Noch am selben Tag werden Christian W. und Sven P. festgenommen. Im Mai 2009 wird von der Großen Jugendkammer des Landgerichts Neuruppin das Urteil gefällt. Der mittlerweile 19-jährige Sven P. wird wegen Mordes zur höchstmöglichen Jugendstrafe von 10 Jahren Haft verurteilt. Christian W.'s Tatbeitrag wird als Beihilfe zum Mord eingestuft. Er erhält eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 3 Monaten. Das Gericht stellt eine eindeutige Verbindung zwischen der Mordlust der Verurteilten und ihrer rechtsextremen Gesinnung fest. Besonders bei Sven P. betont das Gericht dessen neonazistisches Menschenbild. Danach stuft er den vermeintlich wohnungslosen und alkoholkranken Bernd Köhler als asozial ein. Das war der entscheidende Grund für die Auswahl des Opfers, für die hemmungslosen, schwersten Misshandlungen und für seine Ermordung.
Johanna Kretschmann und Judith Porath sind Mitarbeiterinnen des Vereins Opferperspektive. Erklärtes Anliegen der Opferperspektive ist, sich für die Opfer rechter Gewalt einzusetzen und sie zu unterstützen. Darüber hinaus recherchieren und erfassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systematisch rechte Gewalttaten im Land Brandenburg und veröffentlichen Statistiken und Analysen. Johanna Kretschmann zur rechtsextremistischen Szene in Templin vor dem Mord.
In der Stadt Templin und auch in den umliegenden Dörfern gibt es auf jeden Fall mehrere rechte Cliquen, die erstmal relativ lose organisiert scheinen, aber auch ein hohes Mobilisierungspotenzial haben. Also die haben das zum Beispiel im Jahr 2007 geschafft, in sehr kurzer Zeit irgendwie 30 Leute zusammenzuziehen und haben dann versucht, einen schwarzen Jugendlichen anzugreifen, von dem sie wussten, dass er sich in einer bestimmten Gaststätte aufhielt. Und das sind so keine Kameradschaftsstrukturen in der Form, wie wir sie vielleicht aus anderen Gebieten kennen. Aber es sind eben schon Cliquen mit einem starken Zusammenhalt. Und verschiedene Cliquen auch und dadurch auch relativ viele Personen, die dazugehören. Und es gibt auch NPD-Ortsverbände und inzwischen auch auf Kreisebene sozusagen eine NPD, die aktiv ist und die sicherlich auch versucht, da Einfluss zu nehmen auf gerade auch die jüngeren Nazis in der Region. Und das war im Jahr 2007, 2008 in der Stadt Templin auf jeden Fall eine Situation, wo die sehr offensiv aufgetreten sind, also alle Angehörigen der rechten Szene sich nicht verstecken mussten. Und ein Journalist hat das mal so auf den Punkt gebracht, irgendwie, dass die Rechten so die Herren der Straße waren.
Johanna Kretschmann beschreibt, wie die politisch Verantwortlichen der Stadt und die Templiner Bürgerinnen und Bürger auf den Mord an Bernd Köhler reagierten.
Also was man schon feststellen kann und was, glaube ich, auch selbstverständlich ist, dass es erstmal so eine Art Schockreaktion gab und angesichts dieser Gewalt und dieser Brutalität, die da ausgeübt worden war. Und das ist dann auf Seiten der Stadt, der Verwaltung, des Bürgermeisters sehr schnell umgeschlagen in so einen, in den Versuch, den Schaden von der Stadt abzuhalten und abzuwehren und irgendwie das Image der Stadt sauber zu halten. Was ja nichts anderes heißt, als dass es eben eine Bagatellisierung war von rechter Szene und von rechter Gewalt, die es da eben schon jahrelang gab. Und das führt ja bis dahin, dass der Betreiber eines Pubs da in Templin eben ein Benefizkonzert machen wollte, um auf das Problem Rechtsextremismus in Templin aufmerksam zu machen und aber auch um Geld zu sammeln für Opfer rechter Gewalt. Und im ersten Anlauf wurde ihm das ja praktisch verboten. Also es konnte ihm nicht verboten werden, aber der Bürgermeister hat sozusagen seine Macht eingesetzt, um ihn davon abzuhalten, das einfach eigenständig durchzuführen. Und der weitere Fortlauf war dann ja, dass aus meinen Augen dann eher so eine Vereinnahmung stattgefunden hat. Die Stadt hat das dann mit initiiert im zweiten Anlauf sozusagen. Der Bürgermeister hat auch eine Rede gehalten und da habe ich so einen Umschwenk wahrgenommen in der Diskussion, nicht mehr von wir haben gar kein Problem, das war nicht mehr haltbar, diese Äußerung, aber dann hin zu wir haben ein Problem mit Gewalt. Gewalt ist das Problem. Unter dem Motto sollte ja auch das Benefizkonzert stehen. Da sollte nicht rechte Gewalt auftauchen, sondern für die Opfer jeder Gewalt. Und so war auch der Tenor der Rede des Bürgermeisters an diesem Tag. Und das fand ich schon nochmal enttäuschend in dem, was wirklich in den Monaten davor auch dokumentiert war, was inzwischen ja auch öffentlich bekannt war, an Übergriffen. Das waren ja da schon über 10 Angriffe aus der rechten Szene, vor allem auf alternative Jugendliche. Und dann immer noch von einer allgemeinen Gewaltproblematik zu sprechen, das war schon bitter. So.
Johanna Kretschmann und Judith Porath über ihre Arbeit nach dem Mord an Bernd Köhler.
Also unsere Arbeit generell ist ja eigentlich, steht ja auf verschiedenen Füßen, mindestens zweien. Das eine ist eben individuell Betroffene zu beraten und zu begleiten, in dem Fall eben dann die Angehörigen des Ermordeten. Und das andere ist eben auf eine Öffentlichkeit vor Ort auch Einfluss zu nehmen und da auch uns einzubringen mit der Sichtweise, die wir durch unsere Arbeit haben. Also der erste Schritt ist überhaupt in dem Fall die Angehörigen darüber zu informieren, was für Rechte sie haben, auch in so einem Gerichtsverfahren, dass sie eben eine aktivere Rolle einnehmen können, als nur Zuschauerinnen zu sein und sich alles anzuhören und dann ihnen vorzuschlagen, eben so eine Nebenklage zu machen und damit auch einen Anwalt oder eine Anwältin zu beauftragen. Und dann sieht es ganz banal erstmal so aus, dass wir zu jedem Gerichtsverhandlungstag mit hingegangen sind, das besprochen haben, was da passiert. In so einem Gerichtssaal kommen ja dann auch die ganzen harten Fakten zur Sprache, also zum Beispiel das gerichtsmedizinische Gutachten. Das ist was, was ich persönlich zum Beispiel sehr eindrücklich finde, weil da einfach nochmal jede Verletzung aufgeführt wird und nochmal so deutlich wird, auch in dem Fall mit was für einer Brutalität die Täter da vorgegangen sind. Und das sind immer wieder so Stellen, wo ich das Gefühl habe, meine Aufgabe ist einfach da zu sein und ansprechbar zu sein, wenn die Angehörigen das Bedürfnis haben, das irgendwie nochmal aufzubereiten.
Und ja, einer der wichtigen Punkte war auch gewesen natürlich der Umgang mit den Medien, der sehr schwierig ist für die Betroffenen und für die Hinterbliebenen. Weil natürlich da, also erstens ist es ein Medium, mit dem sind sie den Umgang überhaupt nicht gewohnt. Sie wissen gar nicht, wem sie, also können sie dem vertrauen, haben ganz, ganz große Befürchtungen, dass alles ihnen das Wort im Mund umgedreht wird. Und da haben wir mit ihnen immer wieder sehr lange drüber gesprochen und überlegt, okay, wollt ihr was sagen, wollt ihr nichts sagen, sollen wir für euch reden? Das haben wir ganz viel übernommen, dass also wir eher so eine Einschätzung vorgenommen haben, weil sie selber da ganz große Hemmungen hatten und wir ihnen auch an vielen Punkten einfach abgeraten haben, sich in den da zu äußern gegenüber den Medien.
Judith Porath und Johanna Kretschmann beraten auch Jugendliche und junge Erwachsene, was sie an ihren Orten gegen die rechte Szene unternehmen können.
Na, meistens ist ja die Situation von Jugendlichen davon geprägt, dass sie ja fast in einer anderen Welt leben als Erwachsene. Ne? Also das heißt, sie stehen unter enormem Druck einer rechten Szene. Es gibt's, also weiß ich, es geht ja von irgendwie Anpöbeln und Drangsalieren im Schulbus bis zu körperlichen, also wirklich schweren Angriffen, ganz unterschiedlich. Und die Erwachsenenwelt nimmt davon ganz oft überhaupt nichts wahr. Also eine Parallelwelt, da redet man auch nicht drüber. Also es ist eher die Jugendlichen versuchen es ganz oft selbst mit sich irgendwie zu klären. Und wir raten den Leuten immer, dokumentiert alles, schreibt alles auf, was euch passiert oder passiert ist, schreibt auf, was ihr wahrnehmt, weil nur dann, wenn ihr eine gute Dokumentation habt, habt ihr eine Möglichkeit, das auch öffentlich zu machen und überhaupt in einer Stadt eine Diskussion dazu anzuregen und dann habt ihr auch eine Chance, Kommunalpolitiker oder die Verwaltung, wen auch immer, wer da wichtig ist, so ein Stück weit unter Druck zu setzen, zu reagieren und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Dann kann es sinnvoll sein, sich andere Gruppen, andere Ansprechpartner in der Stadt zu suchen, mit denen man ein Bündnis schließen kann. Auch jemand von der Kirche sein oder von der Gewerkschaft oder was auch immer, gerade wen es da vor Ort noch gibt. Und dass man versucht, erstmal sozusagen eine andere Gruppe, eine andere Person davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, dass die Dinge benannt werden, dass auch rechte Gewalt benannt wird. Damit man einfach nochmal ein größeres Gewicht hat, auch an so einem Ort. Und also dann zu versuchen, mit solchen Bündnispartnern oder wenn es die nicht gibt, dann auch alleine einfach verschiedene Formen zu finden, wie man andere Menschen in der Stadt ansprechen kann. Das kann eine Kundgebung sein, das kann auch ein Leserbrief an die lokale Zeitung sein, wo man einfach aus seiner Sicht darstellt, was da vielleicht sonst nie benannt wird. Das kann auch der Versuch sein, einfach direkt einen Lokalredakteur anzusprechen und zu sagen, hier könnt ihr nicht mal einen Beitrag über uns, unsere Arbeit, unsere Wahrnehmung machen. Das können auch selbstorganisierte Schulprojekttage sein, zum Beispiel, wo man sich Leute einlädt, die irgendwie ganz genau dazu was sagen können, wo man dann in seinem Schulumfeld vielleicht einfach noch mehr Leute anspricht und sensibilisiert. Und so einfach zu gucken, wie kann man eine Stimme entwickeln und irgendwie hörbar machen, was Jugendliche ja tatsächlich an wichtigen Wahrnehmungen jeden Tag machen.
Hinsehen und handeln bei rechten Gewalttaten. Diese vermeintlich schlichte Forderung wirft elementare Fragen auf, wenn sie ernst genommen wird. Die Grafikerin Rebecca Forner, die die Ausstellung Opfer rechter Gewalt konzipiert und gestaltet hat, formulierte in einem Zeitungsinterview, was dieser Anspruch für den Einzelnen bedeutet und was sie selbst mit der Ausstellung vermitteln will.
Ich bin ganz klar davon überzeugt, dass ich helfen muss, wenn jemand angegriffen wird. Ich weiß aber auch, dass ich in einer solchen Situation Angst haben werde. Wenn ich eingreife, laufe ich selbst Gefahr, angegriffen zu werden. Wenn ich aber nicht eingreife, mache ich mich zur Mittäterin. In diesem Widerspruch bewege ich mich und ich will, dass auch die Besucher dieser Ausstellung darüber nachdenken.